hallo ins Hauptstadtstudio nach Berlin zu Marina Frenk.
Hallo.
Welchen Tagtraum hatten Sie eigentlich zuletzt?
Welchen Tagtraum hatte ich zuletzt? Gestern habe ich davon geträumt, dass ich ein neues Buch fertig schreibe.
Was ja gar kein Traum ist, sondern auch Wirklichkeit, oder?
Ich hoffe es. Ich glaube, es ist noch ein Weg, ja.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Marina Frenk, Schauspielerin und Autorin.
Ja, und ihr erster Roman, der schon längst fertig ist, heißt Ewig her und gar nicht wahr. Die Hauptfigur Kira tagträumt sehr oft Surreales. Jetzt haben Sie ja einen Traum gerade erzählt, der eher so ein bisschen auch real ist. Aber kennen Sie das auch von sich, dass Sie so komplett, ja, schon fast halluzinieren?
Ich kenne das eigentlich ganz gut, ja. Also vor allem aus der Kindheit und aus der Jugend, wenn man sich so wegträumt in Gedanken, in so grundsätzliche Fragen, die sich dann mit der Realität vermischen und mit Vergangenheitsfragen. Das habe ich im Prinzip auch in dem Roman bei der Hauptfigur Kira Liebermann auch verarbeitet.
Mhm. Aber man weiß dann oft nicht so, was ist Realität und was ist Fantasie, oder?
Ja, genau. Das muss man untersuchen und analysieren, wenn man denn Lust drauf hat. Denn eigentlich ist es doch auch ganz interessant, das, was in seinem Kopf so vor sich geht, auch so laufen zu lassen. Und manchmal genieße ich das auch, weil ich mir denke, irgendwann sind wir tot und dann können wir das nicht mehr. Und das ist doch eigentlich wunderbar, das, diese Träume noch zu haben.
Und ich kann mir vorstellen, auch für eine Künstlerin eine gute Inspiration, oder? Oder vergessen Sie die dann auch wieder?
Ja, ich weiß es nicht. Ich arbeite nicht unbedingt nur mit Träumen, aber klar, ja, also schon aus den Visionen nehme ich dann die Ideen, versuche sie zu konkretisieren und sie quasi auf realen Boden zu stellen, sodass sie dann irgendeine Art von Kunst sind und auch von außen verwertet werden können oder aufgenommen werden können, dass ich auch verstanden werde.
Jetzt, wenn Sie träumen, ob das jetzt tags ist oder nachts, in welcher Sprache ist es dann? Weil Sie beherrschen ja mehrere. Russisch ist Ihre Muttersprache, Deutsch die Sprache wahrscheinlich, die Sie jetzt im Alltag am meisten sprechen, oder?
Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Also die deutsche Sprache ist im Prinzip ja auch meine Muttersprache geworden, obwohl ich hier nicht geboren bin. Aber ja, also wenn ich Ängste habe oder wenn ich einen ganz klaren Gedanken habe, den ich, wo ich etwas verstehe oder begreife, dann passiert das tatsächlich auf Russisch. Oder wenn ich zum Beispiel an Familie denke, dann schweifen die Gedanken auch in die russische Sprache um. Das ist ganz interessant.
Weil natürlich auch die Familie mit Russisch verbunden ist, oder?
Natürlich, ja, genau. Weil das die Sprache ist, mit der ich aufgewachsen bin.
Mhm. Sprechen Sie denn mit Ihrem Sohn eigentlich auch Russisch?
Ja, der lernt auch zwei Sprachen. Der geht auf eine bilinguale Schule und spricht Deutsch und Russisch. Das war mir ganz wichtig, dass er diese Sprache, die er seit seiner Geburt im Prinzip gehört hat, auch behält. Gar nicht mal, weil mir das Russische an sich so wichtig ist. Und ich habe da auch gar keine Perfektionsvorstellungen. Er spricht auch mit Akzent und macht auch viele Fehler. Aber ich glaube, das, was schon da ist, das ist ein bisschen schade, es zu verlieren, wenn es denn schon da ist.
Und es ist auch ein Geschenk, mit zwei Sprachen aufwachsen zu dürfen, ne?
Genau, ja. Aufgrund der aktuellen politischen Situation weiß man natürlich nicht, wofür man diese Sprache eigentlich in Zukunft braucht. Aber im Endeffekt ist es auch nur eine Sprache. Und ja, Sprachen können auch retten. Wer weiß, was er damit anfangen kann.
Jetzt haben wir Sie gerade vorgestellt als Schauspielerin und Autorin und haben die Musikerin ein wenig unterschlagen. Würden Sie sagen, es gibt so einen roten Faden durch Ihr gesamtes Werk?
Also in den letzten Jahren war es schon definitiv diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, also mit der Sowjetunion, mit Herkunft, mit Identität, eigentlich so die klassischen Themen, mit denen sich viele Menschen auseinandersetzen, die aus einem Land in ein anderes irgendwann gekommen sind. Das ist ja eigentlich fast schon Klischee. Und ich betrachte das auch kritisch und habe eben auch versucht in meinem Buch, das trotzdem eine Literatur daraus zu machen und eben keinen biografischen Bericht über irgendwelche Befindlichkeiten, Zustände oder Anklagen an die Gesellschaft oder was auch immer, sondern eben halt immer noch Literatur, was, glaube ich, auch gelungen ist. Also das politische System, aus dem ich komme und das ich nicht wirklich miterlebt habe und das politische System, in das ich gekommen bin, also aus dem Sozialismus in die Demokratie, so diese Themen, die haben mich schon viel beschäftigt in den letzten Jahren.
Und vielleicht muss man es auch noch einordnen, Sie sind geboren 1986 in Moldau oder sagen Sie Moldawien? Ich habe nämlich jetzt erst im Zuge der Vorbereitungen, war mir sehr unangenehm, dass man es gar nicht oder ich nicht wusste, gelernt, dass das ein und dasselbe ist.
Das ist dasselbe. Also ich glaube, Republik Moldau ist richtig. Man kann auch Moldawien sagen, ja.
Also geht beides?
Es geht beides, glaube ich.
Was sagen Sie?
Also ich sage Republik Moldau tatsächlich.
Mhm. Gibt es eigentlich noch einen Gegenstand aus Ihrer moldawischen Kindheit bei Ihnen zu Hause?
Ich hatte lange einen Teppich, den meine Eltern mitgenommen haben, damals bei der Auswanderung 1993. Den habe ich allerdings jetzt letztes Jahr dann auch weggeworfen. Das war auch ein großer Akt für mich, quasi Vergangenheitsbewältigung. Ja. Aber der war so alt und hat nicht mehr gut gerochen, der musste dann weg.
Bevor dann irgendwelche Motten da noch zu Hause
finden.
Ja,
das ist dann auch, genau.
Jetzt ist Moldawien ja ein ganz kleines Land an der Grenze zu Rumänien und vor allem an der Grenze zu Ukraine. Dem allen werden wir noch auch politisch kommen. Aber erstmal zu Ihnen persönlich nochmal, wann sind Sie denn zuletzt dort gewesen?
Ich bin tatsächlich vor 10 Jahren das letzte Mal in Moldawien gewesen, zur Beerdigung meiner Großmutter, sage ich ganz ehrlich. Und jetzt habe ich da eigentlich auch keine Familie mehr und keine freundschaftlichen Bezüge. Deswegen war ich selbst tatsächlich schon sehr lange nicht mehr da.
Und es zieht Sie da auch jetzt nicht mehr hin, wo da niemand mehr ist, den Sie besuchen?
Also seltsamerweise zieht es mich alleine nicht dahin. Ich habe einige Freunde, die viel später ausgewandert sind als ich. Und da habe ich tatsächlich den Gedanken und die Idee, vielleicht mal zusammen mit Menschen, die das Land auch wirklich kennen und auch die Stadt Chișinău, wo ich herkomme, und mit diesen Menschen zusammen nochmal durch diese Stadt zu gehen. Alleine habe ich das Bedürfnis tatsächlich nicht. Und der größte Teil meiner Familie lebt in Israel, deswegen fahre ich eher dahin.
Mhm. Kommen Sie trotzdem nochmal gedanklich mit uns zurück in Ihre Kindheit dorthin?
Mhm. Ja, gerne. Ich versuch's.
1:1 der Talk mit der Schriftstellerin, Schauspielerin und Musikerin Marina Frenk in 1:1 der Talk heute. 1986 ist sie in der Republik Moldau geboren. Welche Erinnerungen an das kleine Land, das an Rumänien und die Ukraine grenzt, haben Sie als erstes jetzt gerade?
Ich habe die Erinnerung an den See, der unweit von unserer Wohnung gelegen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieser See heißt, und die Trauerweiden, die drumherum wachsen. Was habe ich noch für Erinnerungen? Ich habe Erinnerungen an den ersten Schultag mit diesen weißen Schleifen im Haar. Die hat man damals noch getragen, diese Schuluniform und diese weißen Schleifen, die man eben als Mädchen in den Kopf gebunden bekommen hat, die auch Kopfschmerzen verursacht haben, als sie so drücken. Was habe ich noch für Erinnerungen? Dann habe ich Erinnerungen an die Auswanderung, tatsächlich an den Lada, über den gerade gesungen wurde, dem wir ausgewandert sind.
Sehr schön, dann arbeiten wir die doch ein bisschen der Reihe nach ab. Chișinău ist die Hauptstadt der Republik Moldau. Ja, gibt es Erinnerungen außer dem See an diese Stadt auch?
Ja, doch, ich war ja seitdem auch ein paar Mal da, zwar jetzt schon länger nicht mehr, aber das ist eine ganz schöne, ja, so mittelgroße Stadt. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Chișinău hat, ich glaube 600.000 oder so. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, deswegen sage ich es mal nicht, aber es ist keine so große Stadt. Es gibt einiges an Altbau, also ganz schöne Altbaugebäude und dann aber eben auch diese klassische sozialistische Architektur, die man dann eben findet. Dieser Plattenbau mit den vielen Wohnungen, woran erinnere ich mich noch? Ja, das Zentrum der Stadt ist sehr gut renoviert, sage ich mal, oder wird gepflegt. Fährt man ein bisschen weiter außerhalb, sieht es schon nicht mehr so gut aus. Moldawien hat ja eine schwierige wirtschaftliche Situation und ist ein sehr armes Land. Und das merkt man auch in Chișinău.
Jetzt sagen Sie, meine Eltern haben normal oder hatten normale Berufe. Was meinen Sie denn mit normal?
Ja, das ist ein blödes Wort. Mein Vater ist Ingenieur, meine Mutter ist Juristin. Die Kunst ist auch ein ganz normaler Beruf. Je länger man das macht, desto mehr versteht man, dass das auch nichts Unnormales ist. So, aber ja, sie haben eben Berufe, ich sag mal, mit denen ich selbst nicht so viel zu tun habe und die ja vor allem mit Wissen und mit Genauigkeit zu tun haben.
Inwiefern haben Sie die dann geprägt, Sie als Künstlerin, dieses Wissen und die Genauigkeit?
Ich glaube, das beeinflusst das Denken, in dem man aufwächst. Also es sind sehr vernünftige Menschen, es sind sehr rationale Menschen und ich bin auch jemand, der sehr viel nachdenkt, zwar auf seine eigene künstlerische Art und Weise, aber ich bin doch auch sehr analytisch. Also ich kann die Dinge manchmal wirklich tot analysieren.
Jetzt habe ich noch eine Frage an die Schriftstellerin. Gab es ein Kinderbuch oder vielleicht auch eine Kinderfigur, die wichtig war für Sie?
Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ich erinnere mich an Alice im Wunderland, was ja eigentlich nicht spezifisch irgendwie sozialistisches oder moldawisches ist oder so. Und Winnie Pooh, da erinnere ich mich auch dran.
Ist ja interessant, weil Alice im Wunderland ja auch mit dieser Nebenwelt quasi so spielt, ne? Also weil wir es vorhin von Träumen und Halluzinationen und so hatten, ne?
Ja, vielleicht habe ich dann so ein bisschen die Art und Weise, wie das Buch geschrieben wurde, des Autors sozusagen eingesogen, weil das ja eine interessante Art ist zu erzählen. Also quasi diese Unterbewusstseinswelten, Bewusstseinswelten, Realität, Fiktion zu vermischen. Ja, das finde ich auch ganz interessant eigentlich in allen Künsten.
Kommen wir noch zu was ganz Realen. Sie sagten, als ich 5 Jahre alt war, hat sich das Land verändert. Jetzt frage ich mich, wie spürt das eine 5-Jährige?
Naja, das spürt man natürlich aus dem Familienleben zu Hause. Also wenn die Eltern besorgt sind oder wenn sie angespannter und nervöser sind, als sie es davor waren und sich alle Gespräche um den Fernseher und die Nachrichten drehen und auch Auswanderung und ja eher negative Dinge, würde ich mal sagen, wie Kriminalität oder es ist zu wenig Geld. Das kriegt man ja mit. Kinder kriegen ja alles mit.
Also Sie haben es mitbekommen in Form von Sorgen mehr als etwas?
Ja, absolut. Ja, die Instabilität. Man kriegt mit, dass etwas instabil wird.
Weshalb die Familie beschlossen hat, 1993, wir wandern aus. Sie als Siebenjährige, wie sind Sie darauf vorbereitet worden?
Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Ich weiß, dass es auf einmal hieß, dass dieser Antrag bewilligt ist und dass wir dann eben bald umziehen werden. Tatsächlich habe ich das, glaube ich, so genau gar nicht verstanden damals.
Dass es auch für immer ist, ne? Und dass vielleicht Freunde, Sie schreiben in Ihrem Roman, das ist eine andere Romanfigur, das ist schon klar, das sind nicht Sie, aber trotzdem auch da ein Abschied, auch da ja ein Junge, der im Hof spielt, wo klar wird, man wird sich nie wiedersehen.
Genau, ja. Ja, es war schon klar, dass wir nicht wiederkommen, weil die Art der Verabschiedung doch auch, ich würde mal sagen, gewaltig war. Oder das spürt man auch als Kind, dass da etwas zu Ende geht. Aber man spürt das natürlich nicht, man kann es nicht verstehen, man kann es nicht vollständig verstehen.
Dann ging es los mit Lada und Katze. Wie lange hat die Reise gedauert?
Also im Prinzip kann man diese Fahrt, glaube ich, innerhalb von 3 Tagen schaffen, diese 3000 Kilometer.
Das ist aber schon lang, ja.
Ja, genau. Wir sind aber länger gefahren, weil wir einen längeren Zwischenstopp in Ungarn gemacht haben, kann ich mich daran erinnern, weil es eine sehr schwierige Ausreise war an der rumänischen Grenze. Das war eine sehr unruhige Zeit und die Grenzbeamten waren zum Teil auch kriminell und haben versucht, die Leute, die auswandern, eben auszunehmen oder auch zu berauben. Und das war eine sehr unangenehme Situation, nach der meine Eltern sich dann erstmal eine Woche bei Freunden in Ungarn erholen mussten, bevor sie weiterfahren konnten.
Also ein Zwischenstopp in Ungarn. Und die Katze durfte ja eigentlich offiziell nicht mit, gell? Wie habt ihr das trotzdem geschafft?
Ja, meine Eltern haben sie ins Auto gequetscht und sie war dann da unten irgendwo zwischen den Füßen unterwegs und an den Grenzübergängen wurde sie dann so ein bisschen unter den Sitz geschoben und so hat sie es geschafft.
Und hat nicht miaut, als kontrolliert wurde.
Es ist tatsächlich so lange her, dass ich mich nicht so gut daran erinnere, aber es hat geklappt. Also sie wollte wohl mit.
Ankunft dann in Dortmund als sogenannter Kontingentflüchtling. Unbekanntes Land, unbekannte Stadt. Erinnern Sie sich noch an den ersten Eindruck?
Wir sind in Unna-Massen angekommen, das ist ganz nah bei Dortmund, ich glaube das sind 20 Kilometer oder so. Da gab es ein Auffanglager für eben unterschiedliche Art von Flüchtlingen. Wir waren eben die sogenannten Kontingentflüchtlinge, die von Helmut Kohl eingeladen waren. Also Familien aus der Sowjetunion mit mindestens einem jüdischen Familienmitglied, die dann eben unbefristet auswandern durften. Was natürlich ein Privileg war, weil man sich dann keine Sorgen zu machen braucht, dass man dann irgendwann wieder gehen muss. Ich erinnere mich an dieses Gebäude, ich weiß gar nicht was, das war eine alte Schule oder so. Da waren Stockbetten drin und sehr viele Menschen, die man eben nicht kannte und ich erinnere mich auch an die besorgten Gesichter der Eltern, die das natürlich, also so ein Leben natürlich auch gar nicht gewohnt sind und erstmal sehr erschrocken waren und sich sogar überlegt haben, eventuell wieder zurückzufahren.
Und der Papa hat eben genau das gesagt, Olga, lass uns wieder zurückfahren.
Genau.
Wie lange mussten Sie dann in so einer Unterkunft wohnen?
Ich glaube, wir waren gar nicht mal so lange da, 1-2 Monate, vielleicht auch kürzer, weil meine Eltern Freunde hatten, die geholfen haben, eine Wohnung zu finden.
Und wie war es, einen zweiten ersten Schultag zu haben? Weil den ersten hatten Sie ja in Moldawien und dann wieder neu anzufangen, auch in der Klasse neu anzufangen.
Ja, das war vor allem sprachlich schwierig, weil ich natürlich kein Deutsch konnte, nichts verstanden habe und schon das Gefühl hatte, dass da jetzt wieder etwas von vorne losgeht, allerdings ganz anders, mit ganz viel mehr Anspruch, jetzt wirklich etwas ganz nochmal von vorne zu lernen. Also eine Sprache, das war schon sehr befremdlich.
Wissen Sie noch Ihr erstes deutsches Wort, das Sie gelernt haben?
Also was ich unterbewusst als erstes Wort gelernt habe, weiß ich nicht mehr, aber meine Lehrerin, die Grundschullehrerin, hat behauptet, dass es das Wort Gurke war, das ich gesagt habe, ja.
Scheint Ihnen wichtig gewesen zu sein, die Kurve.
Wahrscheinlich hatte ich Hunger oder so, ich weiß nicht.
Aber Sie sollen auch ein Jahr lang geschwiegen haben. Auch daran erinnern Sie sich eigentlich nicht, aber es wurde Ihnen halt erzählt, ne?
Genau, ja. Ja. Ich habe nicht viel gesprochen, bis ich dann, wahrscheinlich habe ich die neue Sprache so abgespeichert, bis ich mich dann irgendwann getraut habe zu sprechen.
Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Sie sind Schauspielerin geworden. Wo und wie hat die Lust daran angefangen? War das auch schon in der Schule?
Ja, tatsächlich, ja. Ich glaube, das war die 10. Klasse. Da hat unsere Lehrerin uns mit ins Theater, ins Stadttheater Dortmund mitgenommen, zu so einer Art Workshop. Und die haben damals ziemlich tolle Projekte gemacht im Dortmunder Stadttheater. Die Dramaturgin Martina Droste war das, glaube ich. Die ist heute, glaube ich, in Frankfurt auch immer noch als Dramaturgin. Und die haben quasi so Castings gemacht für Laiendarsteller und haben dann richtig Stücke inszeniert. Und das hat man dann auch richtig so 1-2 Jahre lang gespielt. Also das war schon eine tolle Sache.
Also fast schon auf professioneller Basis auch.
Eigentlich ja. Ich habe dann danach auch, nachdem ich da gesehen wurde, auch kleinere Rollen am Theater dann auch gespielt. Und dann war mir auch relativ klar, dass ich so eine Schauspielausbildung machen möchte.
Okay, das eine ist eine Schauspielausbildung zu machen. Das andere ist dafür, das Abitur abzubrechen oder gar nicht erst anzufangen.
Genau.
Ich kann mir vorstellen, die Eltern, Sie beschrieben ja schon die rationalen Berufe, waren hellauf begeistert.
Ja, das war natürlich eine Katastrophe erstmal, aber nachdem ich es dann auch direkt geschafft habe, dann irgendwie auch nicht mehr. Also ja, natürlich waren sie nicht so begeistert, dass man kein Abitur macht, aber wenn man den Hochschulabschluss dann hat, kann man ja trotzdem auch was anderes studieren. Deswegen war es dann nicht schlimm im Endeffekt.
Mhm. Also Studium an der Folkwang-Universität der Künste in Essen. Also ist ja auch eine renommierte Universität. Deswegen waren die Eltern dann wahrscheinlich irgendwann auch ein bisschen ja wieder versöhnt, oder, mit der Entscheidung?
Ich glaube, das war denen gar nicht bewusst. Die kannten sich darin nicht aus. Mhm. Sie haben das, ich glaube, auch das ganze Studium über kritisch betrachtet, weil was ist das für ein Beruf? Das kennt man ja, da bin ich nicht die einzige. Eltern, die aus eher stabileren Berufen kommen, wundern sich natürlich über die Kunst und vor allem auch Menschen, die sich vielleicht auch für Kunst gar nicht interessieren. Deswegen wundert mich das nicht, dass sie so gedacht haben. Aber ja, sie waren dann natürlich froh, dass ich es dann auch geschafft hatte.
Erzählen Sie uns eine Anekdote aus Ihrer Zeit als Schauspielschülerin.
Eine Anekdote. Ich erinnere mich an meine Dozentin, die Marina Busse, die leider schon verstorben ist. Ja, die hatte über Offenheit gesprochen. Daran erinnere ich mich im Szenenstudium. Und ich kann mich erinnern, dass sie gesagt hatte, wer offen ist für alles, der ist blöd. Das ist mir seitdem für immer im Kopf geblieben, weil das ist so ein interessanter und ambivalenter Satz. Weil was bedeutet das? Offen für alles, kann man das so sagen? Das ist so allgemein irgendwie und gleichzeitig auch interessant zu sagen, okay, man muss ein offener Mensch sein, aber man kann auch nicht alles an sich heranlassen. Das finde ich ganz interessant.
Mhm. Interessant. Wir haben ganz kurz zumindest den Beginn Ihres Berufs als Schauspielerin angesprochen. Wir werden darauf noch kommen, aber erstmal würde ich noch die Musikerin erstmal singen lassen und dann sprechen wir darüber. Mhm. Marina Frenk, Nähe der Gräber.
Kennt noch das Wasser des südlichen Bug, Mutter, die Welle, die Wunden dir schlug. Weiß noch das Feld mit den Mühlen inmitten, wie leise dein Herz, deine Engel glitten. Keine der Espen mehr, keine der Weiden, den Kummer dir nehmen, den Trost dir bereiten. Und steigt nicht der Gott mit dem knospenden Stab den Hügel hinan und den Hügel hinab. Den leisen, den deutschen, den schmerzlichen Reim.
Zu eins der Talk auf Bayern 2 mit Marina Frenk und auch Gesang und Klavier sind hier von ihr. Sie ist Musikerin, Schauspielerin und Autorin. Der Text in diesem Fall von Paul Celan. Erzählen Sie uns von der Musik.
Die Musik ist entstanden für das Hörspiel Jenseits der Kastanien, was ich beim MDR vor, ich glaube, 8 Jahren oder so gemacht habe mit dem Stefan Kahnes, mit dem Regisseur zusammen. Und das war ein biografisches Hörspiel, wo es auch sehr viel um die Themen Herkunft und Identität geht. Und da hatte ich einige Gedichte von Celan für vertont, weil der mich eigentlich schon immer fasziniert hat. Also ich habe den eigentlich seit meiner Jugend gelesen, ich glaube, seit ich 15 bin. Und es war auch so ein Weg zu verstehen, was das eigentlich für ein Mensch war, woher der kam, warum der muttersprachlich Deutsch sprach, aber gleichzeitig jüdisch war, bis mir auch bewusst wurde, dass er im Prinzip aus einer Gegend kam, die gar nicht so weit weg ist von der Gegend, aus der der meine Großeltern kamen, Rumänien, Moldawien, und auch, dass seine Eltern eben in einem Konzentrationslager in Transnistrien umgekommen sind im Zweiten Weltkrieg, an einem Ort, der auch gar nicht so weit weg war von meinen Großeltern. Also mir wurde einfach diese Holocaust-Geschichte tatsächlich durch ihn bewusst und wie nah das eigentlich ist geografisch, wo der herkam. Und ich würde mal sagen, seine Probleme von Mehrsprachigkeit, die ich auch kenne, und von dieser deutschen Muttersprache, die ja auch meine Muttersprache geworden ist. Also irgendwie ist er mir einfach sehr nah.
Mhm. Sie stellen auch ein Zitat von ihm voran in Ihrem Roman Ewig her und gar nicht wahr, nämlich schwerer werden, leichter sein. Mhm. Was bedeutet das für Sie, schwerer werden, leichter sein?
Also es ist ja unter anderem ein Familienroman, und irgendwie erschien mir dieser Satz, eigentlich rausgerissen aus einem Gedicht aus der Niemandsrose, irgendwie passend dazu. Also je älter man wird, habe ich das Gefühl, und auch selbst Kinder bekommt und diese Rollen von Mutter, Kind sich vertauschen und man selbst immer mehr das wird, was man auch von seinen eigenen Eltern kennt, oder einfach Eltern wird oder Mutter, verändert sich dieses Gefühl in einem drin von Leichtigkeit und Schwere. Und bei Celan ist es ja immer so, dass man das nie genau eigentlich deuten oder interpretieren kann, was er eigentlich meint. Der schreibt ja auch auf eine Art hermetisch, und es ist sehr schwierig, genau zu sagen, was er meint, aber intuitiv und unterbewusst verstehe ich das. Und das hat für mich sehr viel mit Familie zu tun, von leicht sein, schwer werden und wiederum schwer werden, leicht sein, diese Veränderungen.
Mhm. Genau. Wissen Sie noch, wo oder wann Sie ihn zuerst entdeckt haben für sich, Paul Celan?
Ich kann mich erinnern, dass ich in einer Theaterband auch in Dortmund, da war ich noch ganz jung, da war ich 18, 19 Jahre alt, haben wir uns zusammengeschlossen mit einigen Menschen, mit denen ich auch Theater gespielt habe, und haben deutsche Gedichte vertont, und da haben wir ihm unter anderem auch seine Gedichte vertont, und da bin ich auf ihn gekommen, da bin ich auf ihn aufmerksam geworden, und das war mir auch erstmal alles gar nicht bewusst, woher der kam oder was seine Geschichte ist.
Hat es einen Grund auch, dass Sie Ihren Sohn Paul genannt haben? Hat es auch mit dieser Verbindung zu tun?
Ja, das hat's. Also er ist tatsächlich nach Paul Celan auch als Paul getauft.
Jetzt haben wir Sie ja auch Klavier spielen gehört. Sie haben mit 9 angefangen. Mussten oder wollten Sie?
Nein, das war ganz freiwillig. Also meine Eltern haben es mir angeboten, dass ich das machen könnte, und das fand ich sofort sehr toll. Ja, das hat mir immer sehr großen Spaß gemacht.
Sie sind verwurzelt im osteuropäischen Judentum. Kann man das sagen, eher kulturell oder vom Glauben her oder beides?
Tatsächlich weder das eine noch das andere, denn die jüdische Geschichte in der Sowjetunion ist ja relativ schwierig. Also es gab ja auch sehr viel Antisemitismus in der Sowjetunion, das ist ja bekannt. Und die jüdische Kultur wurde unterdrückt in der Sowjetunion. Und mein Vater kommt aus einer komplett jüdischen Familie, ist sich aber selbst dessen heute eigentlich, er ist sich dessen bewusst, aber er ist nicht religiös und er pflegt keine kulturellen Traditionen. Seine gesamte Familie lebt in Israel. Sie sind im Prinzip Israelis, aber eben auch nicht gläubig. Aber das ist da, ne? Also da bin ich reingeboren, aber tatsächlich, also ich weiß nicht, wie das geht, jüdisch sein, aber ich bin's.
Das heißt, es gibt auch keine Traditionen, die Ihnen da wichtig sind.
Also jetzt seit einigen Jahren mache ich die Schabbatkerzen ab und zu an mit meinem Sohn. Ich gestehe, nicht jede Woche. Aber ich bin sehr froh, dass ich in Berlin viele Menschen kennengelernt habe, eigentlich aus der ganzen Welt, die wirklich jüdisch sind und Traditionen pflegen. Und das ist ganz schön, sich ab und zu treffen und auch mal ein Schabbatessen zu haben oder auch zu Veranstaltungen zu gehen. Es gibt in Berlin eine Klezmer-Szene. Es gibt Menschen, die Jiddisch sprechen. Und das finde ich ganz schön, das eigentlich genau hier wieder zu entdecken.
Sie haben Ihre Großeltern in Haifa besucht, vor dem Terrorangriff der Hamas im Oktober 23. Mhm. Was für eine Welt haben Sie da vorgefunden?
Ich habe eigentlich dieselbe Welt vorgefunden, die ich als Israel kenne, vor dem Anschlag, also vor dem 7. Oktober. Israel ist ein kompliziertes Land. Das ist ja bekannt. Es ist im Prinzip eine dauerhafte Kriegssituation oder eine angespannte Situation. Es kann immer ein Anschlag passieren. Es gibt eben den Konflikt zwischen den Juden und den Palästinensern. Den gibt es einfach. Und gleichzeitig eben auch die Israelis, die im Prinzip ihr Leben einfach weiterleben, sehr lebensfreudige Menschen sind, die viel feiern, die viel ausgehen. Es ist ein Land mit einem ganz anderen Klima. Das Meer ist da, man kann schwimmen gehen. Also ich genieße immer das an Israel was Schönes. Mir ist aber auch bewusst, was schwierig ist. Also jedes Land hat ja seine Komplexität und seine politischen Schwierigkeiten und die sind in Israel groß. Das ist ja kein Geheimnis. Und das weiß ich auch jedes Mal, wenn ich dort bin. Und ich finde es auch ganz interessant, wie unterschiedlich die Israelis sind. Also dass es zum einen konservative Israelis gibt, dass es sehr gläubige Israelis gibt, dass es oder ultraorthodoxe Juden, dass es liberale Israelis. Es gibt die unterschiedlichsten Menschen und Gruppierungen und es ist so ein Land von Nischen. Es gibt unterschiedliche Juden Israelis.
Wie verfolgen Sie die politischen Geschehnisse dort? Gerade jetzt auch den jüngsten Vorschlag von Trump und also da ist ja so viel in Bewegung.
Ja, der Vorschlag von Trump ist natürlich krank, das ist ganz klar. Also eine Riviera in Gaza zu machen ist, also ich konnte das ehrlich gesagt gar nicht glauben. Ich finde das absurd, da bin ich ja nicht die Einzige. Das ist natürlich keine Möglichkeit. Ja, es ist sehr traurig alles. Also ich verfolge das alles mit sehr traurigen Augen, weil es ja nicht danach aussieht, als würde es wirklich eine Lösung für beide Seiten geben, die es ja aber geben sollte, nur mal, weil ja beide Seiten da sind.
Aber es ist schon so, dass Sie sich da, kann ich mir vorstellen, verbundener fühlen als jetzt zum Beispiel ich, die ich jetzt keine Verwandtschaft dort habe. Ich kann mir vorstellen, das ist für Sie schon nochmal existenzieller, das auch alles mitzuverfolgen, oder?
Ja, natürlich, weil ich auch mit der Familie und auch mit Freunden ständig in Kontakt bin und sie seit dem Anschlag im Prinzip schon in ständiger Angst leben und auch einige unangenehme Situationen mit Explosionen, die in ihrer Nähe geschehen sind, auch hatten. Gott sei Dank ist nichts passiert und auch sehr viel Zeit eben in ihren Bunkern verbringen, wenn es dann wieder Anschläge gibt oder Sirenen. Also es ist im Prinzip eine Kriegssituation. Also das ist seit 2 Jahren so. Und natürlich denke ich da schon auch jeden Tag dran.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Marina Frenk. Ewig her und gar nicht wahr.
Ja, so ist der Titel ihres Romandebüts. Was hat die Schauspielerin und Musikerin inspiriert, einen Roman zu schreiben?
Also geschrieben habe ich eigentlich schon immer. Ich glaube auch noch bevor ich als Kind angefangen habe, Musik zu machen, habe ich schon sehr viel geschrieben. Ich erinnere mich daran, dass ich darin schon auch versunken bin in dem Schreiben. Und ja, also tatsächlich innerhalb der letzten Jahre hatte ich immer mehr das Gefühl, dass es Sinn machen würde, aus diesen ganzen Geschichten, die in meinem Kopf rumgeistern, zu versuchen, etwas Vollständiges zu machen. Und das habe ich dann probiert. Es war ein Versuch eigentlich im Endeffekt.
2020 ist dieser Versuch erschienen mit dem Arbeitstitel zunächst mal Die Mutter. Warum?
Weil es unter anderem ein Familienroman ist. Es gibt eben diese Hauptfigur Kira Liebermann und dann immer wieder Rückblenden und Rückblicke in Familiengeschichte. Und das Ganze war, glaube ich, erstmal so ein bisschen psychologischer von mir gedacht. Es gibt da auch noch diese alte Variante, aber das ist dann so auseinandergefallen. Das ist ja mit Inhalten so. Dann versucht man etwas zu schreiben, was man im Kopf hat und dann merkt man, es ist alles noch viel weiter, noch komplizierter und noch unverständlicher und dann wird es was anderes. Aber das ist ja auch das Interessante am Schreiben und auch am Leben.
Ja, genau. Es gibt viele Parallelen zu dieser Hauptfigur Kira und zu Ihnen Marina. Die Herkunft Moldau, die Großeltern in Haifa, über die wir gerade schon kurz gesprochen haben. Ja, das Leben heute in Berlin. Worin würden Sie sagen, unterscheiden Sie sich von dieser Hauptfigur?
Also es ist ja Autofiktion, das ist kein Geheimnis. Vor allem diese familiären Bezüge, also diese russischen Großeltern, diese jüdischen Großeltern, dieser geografische Bezug nach Moldawien, nach Rumänien, in die Sowjetunion, nach Israel, in die USA, das ist alles auch in meinem Leben so. Trotzdem habe ich versucht, mit den Themen dann doch auch umzugehen. Also die Hauptfigur ist keine Schauspielerin, die ist zwar auch Künstlerin, aber sie ist Malerin und es gibt auch sehr viele Passagen, in denen ich ihre Bilder beschreibe, die im Prinzip diese Visionen in ihrem Kopf sind. Also das ist dann einfach so entstanden. Und es gibt natürlich auch sehr viel, was in diesem Roman passiert, was nicht ich bin. Also die Kira Liebermann verletzt sich auch selbst und hat, ja, ich würde sagen, so psychische Schwierigkeiten irgendwo, die habe ich jetzt nicht. So, aber es passieren sehr viele Dinge in diesem Roman, die definitiv nicht ich sind.
Wäre Malerin denn auch noch was? Das könnte doch noch in diesem Blumenstrauß der ihrer künstlerischen Tätigkeiten eigentlich noch dazu passen, oder?
Ich glaube, das kann man sich nicht aussuchen, das muss man können. Ja. Malen kann ich, glaube ich, nicht.
Ankommen und doch fremd bleiben, das zieht sich ja zumindest durch den Roman. Wie ist es denn bei Ihnen?
Ja, das war natürlich ein Weg innerhalb der letzten, ich würde mal sagen, ja, vor allem so 20 Jahre, wenn man erwachsen wird und auch entscheidet, wo will ich denn leben? Möchte ich in dem Land bleiben, in das ich irgendwann mit meiner Familie ausgewandert bin? Möchte ich das Land wechseln? Möchte ich nochmal woanders leben? Als was fühle ich mich? Vor allem, wenn man eben auch diese sehr unterschiedlichen Bezüge hat von russischer Familiengeschichte, jüdischer Familiengeschichte, dann eben das Deutschsein irgendwo auch, weil ich hier schon so lange lebe. bleibt man natürlich oder bleibe ich natürlich immer auf eine Art fremd. Aber ich finde das eigentlich auch eine große Freiheit. Das ist mir irgendwann auch bewusst geworden, dass es kein Problem ist, sondern dass es einen auch sehr frei macht und sehr viele Möglichkeiten gibt.
Also frei macht im Sinne von, ich muss gar nicht dazugehören, ich muss gar nicht einem bestimmten Muster entsprechen oder...
Genau, ja. Also die Mischung, die ich bin, die ist eigentlich ja auch ganz toll und vor allem für die Kunst auch so gut, weil da nichts so grundsätzlich abgeschlossen oder beschlossen ist. Das kann sich immer ändern.
Transgenerationale Traumata ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Überschrift über diesen Roman und auch über Ihr Leben. Wie würden Sie die denn anhand Ihrer Vita beschreiben, was das überhaupt ist?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die selbst habe, aber es war ganz interessant, als der Roman so einigermaßen fertig war und die Lektorin vom Wagenbach Verlag den gelesen hat, sagte sie, das ist ein Roman über transgenerationale Traumata und das war mir gar nicht bewusst. Als ich dann später selber auch in Lesungen auch nochmal gelesen habe, habe ich gemerkt, dass sie recht hat. Transgenerationale Traumata sind das, was man quasi aus der Familiengeschichte, aus Kriegsgeschichte, in diesem Fall jetzt Holocaustgeschichte oder auch dieser Strang des russischen Großvaters, der Offizier war und den ganzen Krieg quasi miterlebt und überlebt hat, so diese traumatischen Erlebnisse von Vorfahren, die man selbst gar nicht erlebt hat, die man aber als junger Mensch dann doch irgendwie verarbeitet und mit denen umgehen muss. Und das ist tatsächlich auch wissenschaftlich erwiesen, dass es das gibt. Und das tut diese Kira Liebermann im Prinzip auch. Sie versucht das in ihren Bildern zu verarbeiten, diese Lücken von Familiengeschichte, die sie selbst gar nicht so genau kennt, quasi wieder auferstehen zu lassen. Das versuche ich auch im Schreiben. Also ich habe diese Passagen über die Familienmitglieder aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und später ja erfunden. Denn ich weiß nicht, wie es war. Das hat mir auch niemand erzählt. Und die habe ich dann auch in der Jetztzeit tatsächlich geschrieben, weil es mich interessiert hat, mir das vorzustellen, wie war denn das Leben von diesen Menschen aus der Sowjetunion, aus Osteuropa? Was haben die im Krieg erlebt? Was hat dieser russische Großvater, wie hat er quasi seine Kriegsverletzung überlebt? Wie hat er sich gefühlt? Was hat er gedacht? Oder die jüdischen Großeltern, als sie noch Kinder waren, während der Evakuierung in diesen Frachtwaggons, was haben die da gedacht? Das weiß ich ja nicht. Und genau dafür ist das Schreiben dann eben gut, weil man es dann quasi aufleben lassen kann, ohne es genau zu wissen.
Und obwohl man es nicht weiß, ist es ja oft so, dass diese transgenerationalen Traumata, obwohl man die Geschichten gar nicht kennt, sich trotzdem einprägen irgendwo in die genetische DNA, oder?
Genau, also ich glaube, das ist tatsächlich erwiesen. Ich bin zwar kein Wissenschaftler, aber ich habe darüber auch gelesen und ich weiß das von mir selbst auch, ja, dass mich das eine Zeit lang sehr beschäftigt hat, quasi diese Gedanken von im Zweiten Weltkrieg hätten meine Großeltern umkommen können, dann gäbe es mich auch nicht. Oder man kann es auch ganz konkret nehmen, bei der Wannsee-Konferenz wurde ja quasi in Zahlen beschlossen, wie viele Menschen ermordet werden sollen, unter anderem auch eben in Osteuropa, in der Region, aus der meine Großeltern kamen, und in dieser Zahl sind diese Menschen ja drin und das ist ganz konkret. Und sich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, dass man selbst als das, was man ist, auch nicht existieren könnte, das hat im Prinzip mit transgenerationalen Traumata zu tun und auch mit der Verarbeitung von Krieg, von Zweiten Weltkrieg.
Ich würde gerne einen Ausschnitt hören lassen aus Ihrem Hörspiel Jenseits der Kastanien, das Sie vorhin schon erwähnt haben und das auch Parallelen hat zu Ihrem Roman Ewig her und gar nicht wahr. Mhm.
Man könnte ja auch sagen, alle sie, die Migranten, die Flüchtlinge, die Hipsters, kommen in einem Land mit einer Völkermordvergangenheit an.
Vielleicht kommen sie selbst gerade aus einem Land, in dem Völkermord geschieht und bald zur Vergangenheit wird. Aber auf jeden Fall kommen sie in einem Land an, in dem das schon mal geschehen ist.
Da kann man ja jetzt sagen, das ist lang her, jetzt ist es ja anders und das stimmt auch, aber...
Was ist denn anders?
Was ist denn anders? Außer, dass es jetzt an einem anderen Ort geschieht und Menschen Zuflucht davor suchen an einem Ort, der es mittlerweile besser weiß. Weiß er es für immer besser?
Haben Sie darauf eine Antwort gefunden?
Nein, ich glaube, diese Dinge ändern sich nicht. Also auch je mehr Jahre vergehen und je mehr ich das beobachte, wie sich diese Geschichte immer eigentlich nur wiederholt, finde ich es eigentlich schon fast absurd. Und das ändert sich nicht. Es kommen ja auch Menschen aus anderen Ländern. Damals war es die Sowjetunion, jetzt kommen Menschen aus ganz anderen Ländern. Aber im Prinzip dieser Kreislauf, der verändert sich ja nicht. Ich habe darauf auch keine Antwort.
Ja, womit wir schon in der Jetztzeit sind mit der Migrationsdebatte, die gerade in Deutschland herrscht. Ich frage mich, wie wirkt sich die auf jemanden aus, der eine migrantische Vita hat wie Sie?
Ja, die Situation hat sich zugespitzt. Ja, ich erlebe das als bedrohlich. Ich für mich selbst brauche keine Angst zu haben, denn ich habe ja einen deutschen Pass, aber es gibt sehr viele Menschen, die den nicht haben. Und es ist schon spürbar, dass sich innerhalb der letzten Jahre die Situation zugespitzt hat, was jetzt den Rechtsdruck angeht und hauptsächlich den Rechtsdruck. Also es ist kompliziert geworden.
Wie versuchen Sie damit im Alltag umzugehen, das nicht zu nahe auch an sich heranzulassen? Das ist ja eine Frage, die ich mir auch stelle, auch mit deutschem Pass. Also die sich, glaube ich, viele Leute stellen gerade.
Ich glaube, das muss man ganz aktiv lösen. Also man muss wählen gehen, man muss schauen, was man wählt. Ich gehe auch auf Demonstrationen und versuche mich bewusst quasi ins gesellschaftliche Leben einzubringen und ins politische Leben. Also ich glaube, das muss man aktiv nehmen.
Das ist doch nochmal ein guter Wahlaufruf 2 Tage vor der Wahl. Ja. Wir haben noch eine Musik von Ihnen, nämlich die Drittellösung. Vielleicht sagen Sie gleich was dazu, von Ihrer Band The Disorientalists.
Genau, das ist im Prinzip gar keine Band, die immer zu Neues produziert, sondern es war ein Projekt, das wir vor 10 Jahren schon am Gorki-Theater quasi gestartet haben mit dem ukrainischen Popmusiker Yuri Gurji und mit dem amerikanischen Klezmermusiker Daniel Kahn. Und das war ein Problem, das war ein Programm über Esad Bey. Das war ein Schriftsteller aus Baku, dort wurde er geboren. Und der hatte ein ganz verwirrtes Leben, würde ich mal sagen. Der war Sohn der Tochter eines Ölbarons, er war aber jüdisch, der Vater war jüdisch und er ist durch die Wirren der Geschichte, der sowjetischen Geschichte des Zweiten Weltkriegs quasi durchgegangen als Autor und war aber immer fasziniert vom Orient. Also er wollte immer Moslem werden und ist es dann auch geworden, war aber eigentlich jüdisch. Und so diese Verwirrung seines Lebens, die haben wir versucht quasi in einem Programm auseinanderzunehmen und eben dazu Songs zu schreiben. Das gibt es auch immer noch, das Programm, das spielen wir auch immer noch.
Wunderbar. Und ja, Sie hatten gerade Ukraine erwähnt. Dazu kommen wir auch nach dieser Musik, eben nach der Drittellösung, in unserem letzten Kapitel von 1:1, der Talk mit Marina Frenk.
Löwchen sagt, sein Vater ist Muslime. In Wahrheit ist der Papa Aschkenasenjude. Es gibt das Gerücht, Löwchens Opa kam aus Odessa oder Kiew, dem Sperrgebiet, dem größten Ghetto der Geschichte. In Russland herrscht seit Jahrhunderten der Religionenkrieg. Die Altgläubigen verbrennen sich aus Angst vorm Antichrist. Die Christen entdecken das Alte Testament und halten Judenbräuche ein und werden dafür auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Den Russen wird das zu viel Religion. Sie schaffen Grenzen hin zur polnischen Provinz. Sie schaffen Grenzen hin zum Ansiedlungsrajon. Es nennt sich Sperrgebiet, das ist das Sperrgebiet. Es gibt so viele Lösungen, wie es nur Köpfe gibt. Doch gibt es keine Lösung für das Sperrgebiet. Im Sperrgebiet herrscht Hunger, die Wirtschaft hinkt im Sperrgebiet. Es gibt noch keine Lösung für das Sperrgebiet. Es gibt den Juden.
Juden
und es gibt keine Lösung, höchstens die der Deportation. Ein weiser Graf denkt an eine Art kleine Asienstadt für Juden, doch ein zaristischer Berater weiß es besser.
Noch besser.
Man zähle 1, 2, 3.
1, 2, 3.
Und nenne man das ganze Drittel Lösung. Die 1 wandert aus, die 2 wird gläubiger Christ, die 3 verhungert,
indem sie nicht mehr so viel frisst.
Man zähle 1, 2, 3.
1, 2, 3.
Es gibt so viele Lösungen, wie es nur Köpfe gibt. Es gibt die dritte Lösung für das Sperrgebiet. Im Sperrgebiet herrscht Hunger, die Wirtschaft hinkt im Sperrgebiet. Es gibt die dritte Lösung für das Sperrgebiet.
Der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Marina Frenk. Eine Niere hat nichts mit Politik zu tun.
Ja, so heißt ein Projekt von Ihnen am Berliner Maxim Gorki Theater. Mhm. Ja, enthüllen Sie uns ein bisschen diesen lustigen, absurden Titel.
Ja, der ist eigentlich gar nicht so lustig. Das ist ein Zitat von Oleg Senzow, der lange Zeit in einem Gefängnis in Russland gesessen hat und ich glaube über ein Jahr lang im Hungerstreik war. Und das ist ein Fetzen aus einem Gespräch, das er hatte mit einer Gefängnisärztin, die ihm versucht hat zu erklären, dass seine Niere ja nichts dafür kann, dass er hungern möchte und dass es besser wäre zu essen. Und er war eben ein politischer Gefangener, ist ja mittlerweile nicht mehr im Gefängnis, hat den Hungerstreik dann irgendwann auch aufgegeben. Der ist ja mittlerweile in der Ukraine an der Front. Und das war ein Abend mit Texten von Autoren aus Osteuropa und Russland, die inhaftiert sind, also die unter Putins Regime leiden und quasi politische Gefangene in russischen Gefängnissen und in osteuropäischen Gefängnissen sind, in Belarus, in der Ukraine, in Russland. Und mit diesen Texten habe ich quasi diesen Abend aufgebaut.
Ist ja eigentlich ein Abend, der nach wie vor aktuell ist, oder? Aber gespielt wird er jetzt gerade nicht mehr, ne?
Genau, wir haben das ein Jahr lang gespielt, dann war das auch zu Ende, so war das auch geplant. Das ist aktuell, das bleibt aktuell, definitiv. Es gibt sehr viele politische Gefangene, unter anderem eben auch Autoren und Journalisten, die nach wie vor einsitzen und für die sich die Situation auch nicht ändert.
Sie als Schauspielerin, als Musikerin und als Autorin, wie beeinflussen sich diese kreativen Prozesse dieser verschiedenen Künste oder ist es bei Ihnen ohnehin alles eins?
Ich habe das Gefühl, das ist so ein Fluss, den ich selber auch gar nicht so unter Kontrolle habe. Also die Projekte, die reinkommen, da schaue ich dann, was mich daran interessiert oder was ich machen möchte. Beziehungsweise wenn ich eine ganz konkrete eigene Idee habe, dann setze ich mich eben da dran und mache da ein konkretes Projekt draus, wie jetzt zum Beispiel diesen Theaterabend oder ich schreibe oder ich mache eben Musik. Aber es geht eigentlich immer um den Inhalt. Also wenn mir klar ist, was ich erzählen möchte und was ich machen möchte, dann versuche ich daraus was zu machen.
Und die Inhalte sind ja doch immer sehr schwer.
Ja.
Welche Laune haben Sie im normalen Alltag?
Das müssten Sie, glaube ich, meine Mitmenschen fragen. Ich hoffe, keine allzu schlechte. Nein, also ich bin schon ein etwas düsterer Mensch, das kann man schon so sagen, obwohl ich aber auch sehr lebensfroh bin.
Ja, und Sie verspielt einfach. Also Sie kommen eben gar nicht düster rüber, deswegen frage ich das.
Ich glaube, diese Themen sind sehr schwer, weil es meiner Meinung nach nicht so viel Zeit im Leben gibt, um sich mit Themen zu befassen, die nicht wichtig sind. Also was Sie vorhin auch gefragt haben, dieses Zitat, was Sie aus dem Hörspiel auch eingespielt haben über das Land mit der Völkermordvergangenheit. Ich finde ja tatsächlich, je mehr Zeit vergeht, desto interessanter und absurder finde ich es zu begreifen, dass man ja schon als kleines Baby in eine Welt hineingeboren wird, in der es im Prinzip ja alles schon gegeben hat. Und das Schlimmste eben auch, wie jetzt zum Beispiel Völkermord, was eines der schlimmsten Dinge ist, die eben passieren können. Und dass sich das nicht ändert, dass das immer so weitergeht, dass wir eben immer mit diesen zwei Polen leben von, es gibt eben diese schrecklichen Dinge, die wir Menschen uns antun und gleichzeitig auch den Fortschritt, den wir schaffen von, keine Ahnung, ins Universum fliegen oder ich weiß nicht, Krankheiten heilen, die seit langer Zeit nicht geheilt werden können. So dieses Paradox, das ist ja das, was uns Menschen ausmacht. Und ich glaube tatsächlich, dass diese schwierigen Themen einfach sehr wichtig sind. Dafür ist die Kunst da, diese Themen zu bearbeiten, damit sich vielleicht irgendwann in politischer, philosophischer Hinsicht was ändert.
Es gibt einen Ort, ich glaube, das ist bei Ihnen in Berlin am Prenzlauer Berg, wo Sie wohnen. Da gibt es einen Innenhof, in dem Sie zur Ruhe kommen. Können Sie den beschreiben?
Ja, wir wohnen da noch gar nicht lange, erst seit knapp über einem Jahr. Aber ich bin sehr froh, diesen Innenhof gefunden zu haben. Ja, das ist nichts Besonderes. Das ist ein Berliner Innenhof, der allerdings recht grün ist, was man tatsächlich nicht mehr so leicht findet in Berlin. Und seltsamerweise ist es ruhig. Also man hört die Straße nicht, die von der anderen Seite ist. Und ich fühle mich da einfach sehr wohl und ich brauche nicht viel. Also ich bin da, ich fahre natürlich auch gerne mal in Urlaub, aber im Prinzip brauche ich das nicht. Also ich bin da gerne auf der Liege und lese Bücher. Das könnte ich mein Leben lang.
Jetzt habe ich mit Erstaunen gelesen, Sie reisen gar nicht so gerne.
Ja, ich reise schon, ich reise gerne, aber ich muss auch nicht ständig unterwegs sein. Also ich kenne auch viele Menschen, die das brauchen, die auch für ihre Kreativität das brauchen, immer Grenzen eben zu überschreiten, in einen anderen Kontinent zu fliegen, viel zu sehen, viel zu erleben. Bei mir ist das eher innerlich. Also bei mir passieren die Erkenntnisprozesse und das, was ich für meine Kunst brauche, das passiert bei mir innerlich. Dafür muss ich mich gar nicht so viel bewegen.
Aber ich glaube, ein Land steht noch auf dem Programm, nämlich Kuba.
Ja, genau. Das steht schon ewig auf dem Programm. Das werde ich hoffentlich auch bald machen. Das ist ein Land, was mich schon immer interessiert hat. Also,
warum? Also wie kommt das? Manchmal hat man ja zu so Ländern eine Verbindung oder glaubt eine zu haben, ohne jemals dort gewesen zu sein, ohne Verwandtschaft dort zu haben.
Ja, ich glaube, dieser Inselstaat ist so ein Inbild dafür, was auf unserer Welt alles schiefläuft. Ne? Das hat ja eigentlich, Kuba hat eine sehr schwierige Geschichte, also Kolonialgeschichte, sowjetische Geschichte. Dann eben die Umweltschwierigkeiten, die es mittlerweile hat, diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die es jetzt hat. Kuba ist ja ein sehr armes und kaputtes Land und gleichzeitig aber auch so dieses Bild von Strand und Ozean und Karibik und dieses Paradox von Leben. Also einerseits, dass die Menschen es größtenteils sehr schwierig haben und andererseits sich an einem wundervollen Ort befinden. Und das finde ich sehr interessant. Natürlich auch diese ganze sozialistische Geschichte, die da ja einfach immer noch herrscht. Also zu verstehen, was mit diesem Staat eigentlich passiert ist, wie die Politik das kaputt bekommen hat, das finde ich hochinteressant. Und mir vor allem auch vorzustellen, was wird denn in Zukunft sein? Was ist in 50 Jahren in Kuba? Wo wird sich das hinbewegen?
Mir ging jetzt gerade wieder durch den Sinn des Celan-Zitat, das Sie Ihrem Roman Ewig her und gar nicht wahr vorangestellt haben, schwerer werden, leichter sein. Das ging mir jetzt gerade durch den Sinn, während Sie von Kuba gesprochen haben, eben mit den vielen, vielen Problemen und auf der anderen Seite der Musik oder dem Strand, also dass man da auch wieder so beide Pole hat.
Ja, also wie gesagt, ich war ja noch nicht da und wahrscheinlich, wenn ich dann dort bin, werden sich alle diese Vorstellungen, die ich habe, werden die alle zerbrechen. Das wird alles nicht stimmen. Das ist ja ganz klar, die Realität ist immer ganz anders. Aber eigentlich habe ich tatsächlich gar nicht mal so sehr Vorstellungen, sondern es interessiert mich wirklich, mir das anzuschauen.
Ja, Somalia, ich glaube, so viel dürfen wir schon verraten, Ihr neuer Roman dort spielt, oder?
Ja, zum Teil spielt er dort. Das ist jetzt gerade auch so ein bisschen die Frage, ob das so bleibt oder ob ich das auf eine andere, weniger konkrete Ebene verschiebe. Aber tatsächlich bewegt sich die Hauptfigur aus ihrem, ich würde mal sagen, Alltagsleben ruckartig an diesen Ort und setzt sich dann eigentlich hauptsächlich mit sich selbst innerlich auseinander. Also es geht dann gar nicht so sehr darum, dass sie sich dort viel bewegt und was sie dort sieht. Also es wird jetzt auch kein Touristenführer, sondern das ist tatsächlich eine Figur, die so, ja, ich würde mal sagen, im Moment ist sie so 50 und eine Frau, die eben komplett aus allem ausbricht, was sie ist und sich im Prinzip mit dem Thema von Frausein, Lebenslügen, ja, eigentlich hauptsächlich diese Themen von Frausein und Lebenslügen auseinandersetzt.
Ganz herzlichen Dank, Marina Frenk, für diese Stunde 1:1 der Talk mit Ihnen und viele Grüße ins Hauptstadtstudio.
Dankeschön.
Dieses Gespräch sowie weitere biografische Gespräche von 1:1 der Talk, die finden Sie als Podcast in der ARD Audiothek. Und dort gibt es zum Beispiel auch den Orchester-Podcast von Anne Schönholz. Sie ist Geigerin im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und gibt Einblicke in das Orchesterleben hinter und auf der Bühne.